Hallo und herzlich willkommen hier bei Signals for Life. Ich freue mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben, hier heute zur zweiten Folge zum Thema Neurotime. Heute auch nicht zu dritt, sondern zu viert. Wir haben hier wieder Jan Schäfers sitzen und Manuel Nicodemus und auch Dirk Müller-Remus. Und da wir eine neue Person hier heute zu Gast haben, würde ich tatsächlich da nochmal mit einer kleinen Vorstellungsrunde beginnen. Vielleicht mögen Sie uns sagen, wer Sie sind und was Sie machen.
Ja, mein Name ist Dirk Müller-Remus. Ich habe eine lange Laufbahn im kaufmännischen Umfeld hinter mir, bis mein Sohn mit Autismus diagnostiziert wurde. Ich habe dann entsprechende Firmen gegründet, um diesen Menschen Arbeitsplätze zu geben, unter anderem Auticon und Diversicon. Und jetzt freue ich mich darauf, bei Neurotime dabei zu sein.
Ich sage immer, 2 Wochen sind ein langer Zeitraum. Heißt, für viele ist es vielleicht gar nicht mehr so präsent, was denn nun Neurotime ist und Neurotime genau macht. Deshalb, Herr Nicodemus, vielleicht holen Sie uns alle noch mal kurz ab und umreißen kurz, womit beschäftigen wir uns denn heute?
Neurotime ist quasi aus der Idee entstanden, die einer Strukturierungshilfe zugrunde liegt. Also meine Basisarbeit mit Menschen im Autismus-Spektrum war es tagtäglich eben, eine Alltagsstrukturierung zu schaffen. Und da war ich mit diesen gängigen Methoden, die wir auch teilweise selbst gebastelt haben, einfach unzufrieden. Und daraufhin habe ich selbst etwas gebastelt, was quasi der Ursprung oder das Fundament unserer heutigen Software-Applikation ist, des Verfahrens, wie man Zeit ohne Zahlen nach oder mit Teach darstellen kann. Das ist der wesentliche Teil von Neurotime, eben das Produkt, die Strukturierungshilfe zu entwickeln, um eben zeitlich desorientierten Menschen eine Alternative an die Hand zu geben, um solch komplexe Handlungsstränge, die über den Tag dann auftreten, nachvollziehen zu können.
Jetzt hatten wir tatsächlich die Nachfrage von unseren ZuhörerInnen und ich glaube, hier heute eine schöne Möglichkeit durch Sie, Herr Müller-Remus. Wir haben das letzte Mal besprochen, es findet Anwendung im Bereich Autismus, kann aber auch bei DemenzpatientInnen zum Einsatz kommen oder bei anderen Krankheitserscheinungen, wo einfach eine zeitliche Desorientierung mit einhergeht. Trotzdem war so ein bisschen die Frage im Raum, gilt das dann für alle? Also für alle Menschen mit Autismus, was kann man sich überhaupt vorstellen? Autismus haben die allermeisten dann doch schon gehört und ist irgendwie ein Begriff, Demenz auch. Aber wie sieht das denn konkret aus? Warum ist es so wichtig, da eben ein alternatives Konzept für zeitliche Erfassung überhaupt zur Verfügung zu stellen?
Wir haben 4 Zielgruppen. Das erste sind Menschen mit Autismus. Da muss man nochmal differenzieren zwischen schwerer betroffenen Menschen mit Autismus und denjenigen, die intellektuell durchaus auf der Höhe sind. Das sind die sogenannten Asperger-Autisten. Bei denen kommt es nicht so oft vor, bei den Asperger-Autisten, aber bei den sogenannten frühkindlichen Autisten, das sind die etwas schwerer betroffen, auch teilweise mit Intelligenzminderung, da sieht es anders aus, da sind fast alle davon betroffen. Also man kann sagen, 400.000 Menschen schwer betroffene Autisten und nochmal 400.000 Menschen mit Asperger-Autismus. Das muss man differenzieren. Und bei Menschen mit Intelligenzminderung kann man davon ausgehen, dass eigentlich fast alle von dieser zeitlichen Desorientierung betroffen sind. Bei Demenz, Alzheimer sind es wiederum die Menschen, die in der Frühphase der Erkrankung sind. Das heißt, die können noch am Leben teilnehmen. Es beginnt aber bereits, die Orientierung verloren zu gehen, nicht nur die zeitliche, auch die räumliche, die personelle. Und da muss man sagen, also die, die in der ersten Phase der Demenz angekommen sind, die sind unsere Zielgruppe. Und bei Kindern zwischen 4 und 8 ist klar, die können alle zwar mit Zeit schon besser umgehen, aber mit Uhrzeiten halt nicht. Ja? Und da würde eben unsere Uhr auch gut helfen, die kleinen Kinder, sag mal, an das Thema Zeit heranzuführen.
Jetzt sind wir hier in der Zukunftsfolge, also in der zweiten Podcast-Folge geht es immer ein bisschen darum zu sagen, wie sieht die Zukunft aus, wie sind Visionen, wie sind Wünsche. Deshalb leiten wir das Ganze mal ein, Herr Schäpers. Gerade im Bereich Startup haben wir jetzt gelernt, hängen viele Entscheidungen irgendwo mit dran, dass man einfach sagt, aus unternehmerischer Perspektive, man muss irgendwann ein Produkt auf den Markt bekommen. Ein Startup kann am Anfang zwar mit Förderung und Unterstützung und InvestorInnen natürlich eine gewisse Zeit überbrücken, aber irgendwann muss man eben mit einem wirtschaftlichen Hintergedanken etwas verkaufen, eine Dienstleistung, ein Produkt, dann ist natürlich die Frage, ist es damit getan? Muss man das nicht immer wieder auch irgendwo optimieren, anpassen oder findet es vielleicht noch in weiteren Anwendungsbereichen? Kommt es da vielleicht zum Einsatz? Herr Schepers, wie ist da die Situation bei Ihnen bei Neurotime?
Wir stehen sozusagen gerade kurz vor dem Sprung ins kalte Wasser, was den Markteintritt angeht. Also sprechen wir jetzt auch noch in der unmittelbaren Zukunftsperspektive. Das sind eben genau alles Themen, mit denen wir uns akut die letzten Tage und Wochen intensiv beschäftigen, wo wir auch weiter den Austausch mit Zielgruppen suchen. Beispielsweise mit Autismustherapiezentren zu fragen, was sind Wünsche, Bedürfnisse, weil was ich auch über meine Zusammenarbeit mit Dirk und Manuel und über meine Auseinandersetzung mit dem Thema Autismus beispielsweise gelernt habe, ist, dass da Veränderungen und beispielsweise neue Designs, neue Features in der App, dass man da auch ein bisschen vorsichtig sein muss, dass man nicht zu viel auf einmal verändert, weil eben da gewohnte Umgebungen und gewohnte Abläufe durchaus wichtig sind. Das heißt, das ist uns auf jeden Fall bewusst, dass wir da einen gewissen Balanceakt natürlich haben. Wir wollen immer mehr und immer mehr Möglichkeiten, immer mehr Funktionen in die Software natürlich integrieren, haben auch Ideen für neue Designs und verschiedene Designs und müssen da aber eben, wie gesagt, schauen, dass wir so ein bisschen nicht die bestehenden Kunden abhängen in dem Versuch, neue Kunden zu gewinnen, weil unser Ziel es ja eben ist, eine Uhr für alle zur Verfügung zu stellen und Zeit für alle zugänglich zu machen und da eben auch keinen zu verlieren. Und zu dem anderen Punkt mit den mehreren Anwendungsfeldern, das haben wir über das letzte Jahr gelernt, Fokus ist extrem wichtig, vor allen Dingen, wenn man wie wir keine großen Investoren oder Geldgeber im Hintergrund hat, sondern sich selber finanziert und selber seinen Weg bahnt, darf man, glaube ich, den Fokus nicht zu früh verlieren und sagen, oh, das ist ja auch im Unternehmenskontext für Meetings beispielsweise gut einsetzbar. Das hören wir auch immer wieder. Und selbst die anderen betroffenen Bereiche wie Intelligenzminderung, Demenz, Alzheimer, haben wir gesagt, wir fokussieren uns im ersten Moment spitz aufs Thema Autismus. Da liegt unsere große Expertise und da haben wir die besten Kontakte. Da fangen wir an und dann integrieren wir nach und nach mehr und mehr Funktionen, um mehr und mehr Zielgruppen auch abzuholen und deren Bedürfnisse bestmöglich abzubilden.
Wie sind denn dann die Pläne? Wir haben das in der letzten Aufzeichnung schon angeschnitten. Einmal natürlich damit, dass gerade wenn medizinische Produkte auf den Markt kommen, sie einen gewissen Testlauf durchlaufen. In eurem Fall haben wir festgestellt, ja, aber es handelt sich hier um ein Produkt, da geht quasi keine Gefahr von aus. Es findet nicht in einem Kontext statt, wo irgendwie Leben mit auf dem Spiel steht. Aber wie ist es denn, lasst ihr das irgendwie durch eine Studie jetzt quasi mitverfolgen, wenn ihr das quasi auch jetzt quasi breit gestreut in die Anwendung kommt? Wie arbeitet ihr dann quasi mit Feedback? Ich stelle mir das total erstmal wuselig vor, wenn quasi ab morgen, jetzt stellen wir uns das mal vor, morgen geht's raus und dann ist es in der Anwendung und dann kommt ganz, ganz viel Feedback. Habt ihr da irgendwie die Möglichkeit, so wie wir es hier im Podcast häufig haben, dass das irgendwie durch eine Hochschulstudie, Hochschulforschungsgruppe mit begleitet wird oder wie geht ihr da vor?
Das ist auf jeden Fall geplant. Wir haben da auch Kontakt zu, ich glaube, zwei verschiedenen Hochschulen durch bestehende Netzwerke. Ich glaube, Manuel und Dirk kannten da jeweils jemanden, der sich da auch deutlich interessiert gezeigt hat. Wir haben da auch im Bereich Demenz jemanden, der da in der Forschungsinitiative in Düsseldorf Teil von ist und der da auch Begeisterung für gezeigt hat und Interesse, das da weiter zu erforschen, in welchen Stadien der Demenz das wie zum Einsatz kommen kann beispielsweise. Und sind eben auch natürlich an der Evaluation der Wirksamkeit irgendwo interessiert, weil das ja was echt schwer Greifbares ist im Zweifel. Also inwieweit fühlen sich Menschen besser orientiert, weil sie unsere Lösung nutzen. Die Anwenderseite im Einrichtungskontext wird da sicherlich leichter sein, also zu untersuchen, inwieweit entlastet unsere Lösung das Personal in beispielsweise Betreuungseinrichtungen, Therapiezentren, Wohneinrichtungen, Werkstätten für Menschen mit Behinderung, weil man das noch eher quantifizieren und messen kann, wie wir eben dann die Benutzerseite sozusagen abbilden, also wie viel Stressreduktion das bei den betroffenen Menschen, bei den Klienten bringt. Da sind wir eben dran und im Austausch mit Experten, um eben da einen Weg zu finden, wie wir das greifbar machen können und dann auch evaluieren können, um dann im Zweifel auch in Richtung Medizinprodukt perspektivisch, wo wir über Zukunft reden, dann zu gehen.
Anfügen würde ich auch noch gerne, das habe ich ja schon mal erwähnt, dass unser Produkt Teach-basiert ist. Das ist ein kommunikationsorientierter Ansatz, den in Amerika entwickelt wurde und wir sind jetzt in der nächsten Woche eben auf einem Teach-Forum, was eben einmal jährlich stattfindet und eine sehr große Resonanz in dem gesamten Dachraum genießt. Und ich glaube, dass wir dort eben halt auch Expertinnen antreffen werden, die eben halt auch eine Teach-basierte Evaluation oder wie eben dieses dieses Verfahren nach Teach oder mit Teach dann halt auch in der Praxis aufgenommen wird, weil da ist eben halt nochmal wirklich so eine geschlossene Gruppe, die wirklich halt in diesem Metier, in dem Teach-Metier sich halt wirklich tief, tief auskennt. Das ist eben so ein beiläufiger Part. Herr Schäbers hat es eben erwähnt, dass wir da Kontakt zu den Hochschulen haben. Und da ist eben auch in Köln eine Juniorprofessorin, die sich dem Thema assistive Technologien widmet. Also eben genau solche Technologien, die eben Defizite oder Beeinträchtigungen kompensieren, indem sie halt einfach auf innovative Art und Weise das kompensieren möchten.
Wir haben letztes Mal in der letzten Folge auch schon darüber gesprochen, was für Möglichkeiten jetzt bereits schon da sind, diese Uhr zu individualisieren, also für die jeweiligen Personen und für die Bedürfnisse dann eben anzupassen. Und jetzt haben wir natürlich einmal den Aspekt zu sagen, das Grundkonzept muss erstmal einfach gehalten werden, damit es überhaupt eine breite Anwendung findet. Und trotzdem stelle ich mir das sehr herausfordernd vor, für die unterschiedlichen Bereiche da wirklich was anzubieten. Also ich glaube, wir müssen da heute noch mal genauer in die Tiefe gehen. Vielleicht können Sie, Herr Müller-Remus, da mehr zu sagen. Ist das jetzige Produkt quasi etwas, was erstmal simpel gehalten ist, damit alle es nutzen? Dann werden Erfahrungswerte quasi mit reingeflochten und peu à peu quasi geschaut, wie kann es dann für jede Person individualisiert werden. Ich frage mich auch, hängt das vielleicht damit zusammen, wie schwer gewisse Krankheitsbilder sind, also was für Tools eventuell dann möglich wären oder auch bei Kindern. Es macht ja dann schon einen Unterschied, ist das Kind 4 oder ist es eben schon 8? Da ist dann auch das Interesse ein anderes und die Nutzung wird wahrscheinlich eine andere sein. Wie reagieren Sie da drauf?
Also eine Individualisierung ist ja heute schon möglich, indem eben personalisierte Bilder in die App eingegeben werden können. Natürlich gehen wir so vor, dass wir das machen, dass wir jetzt erstmal mit der ersten Version rausgehen, Erfahrung sammeln. Wir haben ja im Vorfeld auch schon mit vielen Autismustherapiezentren gesprochen. Da haben wir schon viel Feedback bekommen. Das ist alles eingeflossen. Und ich gehe davon aus, dass das nach der ersten Version natürlich dann Anpassungen erfolgen. Aber da ist jetzt nichts Besonderes im Sinne der Produkteinführung. Wir achten eben darauf, dass die Feedbacks, die wir bekommen aus den unterschiedlichen Zielgruppen, dass wir die so aufnehmen, dass wir für alle Zielgruppen da ein einheitliches Produkt haben, was aber individuell gut anpassbar ist.
Herr Schäpers, ich finde es immer ganz schön, wir streuen quasi immer mal wieder so Start-up-Momente mit rein. Und zwar ist es ja am allerwichtigsten, gerade jetzt, wenn das Produkt auch an den Markt geht, sich eben zu vernetzen. Für all unsere jüngeren ZuhörerInnen, die eventuell selber in einer Start-up-Phase sind oder eventuell darüber nachdenken, mal ein Start-up zu gründen, eben auch aus der vielleicht Forschung, so wie wir es hier häufig kennen, oder dann doch sich vielleicht ein Beispiel an Ihnen nehmen, irgendwie aus der Ausbildung, aus dem Studium heraus. Wie gehen Sie da vor? Es gibt viele Anwendungsbereiche. Wie ist da so der Grundgedanke? Wie vernetzen Sie sich? Wie finden Sie KooperationspartnerInnen? Worüber muss man da nachdenken?
Gute Frage. Im ersten Moment würde ich sagen, wer sich Gedanken darüber macht, vielleicht in die Richtung zu gehen, sollte sich auf jeden Fall weiter darüber Gedanken machen, weil das eine spannende Möglichkeit ist, seine Fähigkeiten, die man beispielsweise dann im Studium erworben hat, direkt zur Anwendung zu bringen. Und das auf einem viel direkteren Wege, als das auf einem klassischen Karriereweg vielleicht möglich wäre oder in klassischeren Unternehmen und Unternehmensstrukturen. Ich denke, ein super Startpunkt für alle, speziell aus dem universitären Umfeld, ist da sicherlich, dass das Gründungsnetzwerk oder das Gründungszentrum an der jeweiligen Hochschule oder Forschungseinrichtung, um sich einfach mal einen Eindruck zu verschaffen, um die ersten Leute kennenzulernen, sich vielleicht ein bisschen zu vernetzen, zu sagen, hey, aus welchem Bereich kommt man denn? Ist man eher von der technischen Seite? Da gibt es ja auch noch verschiedene Unterrichtungen. Umwelttechnik ist beispielsweise sehr spannend, weil natürlich viele Startups gerade im Green Tech-Bereich unterwegs sind. Und wenn man ein bisschen herausgefunden hat, in welche Richtung es bei einem gehen könnte, gehen sollte, im Zweifel einfach Veranstaltungen zu besuchen auch. Da kann man sich auch über die Gründungsnetzwerke immer informieren. Da gibt es beispielsweise hier in der Region, ich komme ja aus NRW, Duisburg, Gründungsstammtische in Düsseldorf, in Bochum, in Duisburg selber, an denen man auch als Gründungsinteressierter oder gründungsinteressierte Person teilnehmen kann, einfach mal reinhören kann, sagen kann, hey, ich bin Ingenieur und ich konstruiere gerne CAD was, wenn jemand einen Prototypen mal braucht, sagt Bescheid. und sich einfach mal zum Probieren mit jemandem zusammentun kann und einfach mal vielleicht ein Wochenende zusammensetzt und dann eben merkt, wo die Interessen liegen. Und wenn man dann einen Schritt weiter ist und sich in irgendeinem Team zusammengefunden hat, muss ja auch kein Team sein. Man kann ja auch als Einzelgründerin durchaus Erfolg haben. Dann eben einschlägige Messen, Events, Veranstaltungen zu besuchen, auch nicht zu scheuen, selber mal auf die Bühne zu gehen. Selbst wenn es nur eine Idee ist, muss man natürlich immer ein bisschen mit IP und was man schon zu welchem Stadium verraten kann und darf, aufpassen, wenn man in die Öffentlichkeit geht. Aber sich auch einfach zu zeigen, wenn man eine Idee hat, weil dann findet man im Zweifel auch Interessierte, die mithelfen wollen, unterstützen wollen. Bei uns ist viel an Kooperationspartnern und Netzwerken über Kontakte auf Messen passiert und über die Acceleratoren, in denen wir angeschlossen sind. Also der Digital Hub in Aachen und die Impact Factory in Duisburg sind da, glaube ich, unsere beiden größten Anlaufstellen aktuell, wo wir halt auch schon ein erhebliches Netzwerk draus ausbauen konnten, was uns sehr viel weitergeholfen hat bisher schon.
Vielleicht nochmal zurück zu dem Wort zeitliche Desorientierung oder zu dem Phänomen zeitliche Desorientierung. Ich glaube, für viele ist es zwar nachvollziehbar, aber es ist doch sehr abstrakt. Also ich überlege, es düstert so in meinem Kopf und dann denke ich, naja, aber das ist, glaube ich, für uns so selbstverständlich, auf die Uhr zu schauen oder aufs Smartphone oder hier oder wie auch immer. Herr Müller-Remus, sehr gerne.
Ja, zeitliche Desorientierung ist ein Teil dessen, was Menschen neurologisch verlieren können im Laufe der Zeit oder wenn sie zu jung sind, noch nicht haben. Also man kann zeitliche Desorientierung noch nicht haben und in Zukunft verlieren. Alle Zielgruppen sind bei uns vertreten. Sie müssen sich so vorstellen, die Welt besteht nun mal aus zeitlichen Abläufen. Bei unseren Zielgruppen geht es vor allem um Tagesstrukturen, also von 8 bis 9 Frühstück, von 9 bis 11 erste Unterrichtseinheit und so weiter. Dem zu folgen, ist all denen möglich, die zeitlich orientiert sind. Es geht nicht nur um die Uhrzeit, es geht auch um Zeiträume, Zeitpunkte. Es geht um Begriffe wie nächste Woche, letzter Monat. Das sind alles zeitliche Begriffe, mit denen wir ganz normal hantieren. Aber es gibt eben Menschen, denen ist das unser Zeitkonzept wie ein Buch mit 7 Siegeln. Zeit ist für sie keine Dimension, die in ihrem Leben eine Rolle spielt. Das heißt, es sind Menschen, die, was salopp gesagt, in den Tag reinleben, aber nicht wissen, wann erfolgt welche Aktion, wann gehen wir spielen, wann gibt es was zu essen, wann kommt der Ausflug. Und das hat ja gerade der Manuel Nicodemus in seinem tagtäglichen Umfeld immer wieder erlebt, dass die Klienten dann auf ihn zukommen und sagen, was kommt als nächstes, was kommt als nächstes. Ja, und das war eigentlich der Ansatz, um zu sagen, wir visualisieren diese zeitlichen Dimensionen so, dass diese Menschen, die unter zeitlicher Desorientierung leiden, teilhaben können, indem man ihnen Bilder zeigt, das ist die Aktion, die als nächstes kommt. Und durch einen einzigen Zeiger, der einfach die Felder abläuft, sodass dann immer die Gewähr ist, sobald ich auf diese Uhr schaue, weiß ich, was ich jetzt gerade tue, was ich getan habe und was als nächstes kommt. Das ist der Punkt. Ja, und das ist für uns natürlich immer sehr, sehr schwer nachzuvollziehen, weil es für uns aber selbstverständlich ist. Wir leben nach der Uhr. Aber es gibt eben Menschen, die es aus insbesondere neurologischen Gründen nicht schaffen, zeitlichen Strukturen zu folgen. Ich hoffe, dass ich das einigermaßen rübergebracht habe.
Doch, absolut. Und ich habe gleich mehrere Gedanken. Erst dachte ich, jetzt frage ich ein bisschen provokanter, ob das dann nicht von uns quasi Strukturen sind, die wir da irgendwie drüber stülpen wollen, weil es für uns so normal ist. Aber wenn die Leute ohne ein Zeitgefühl leben und damit gut zurechtkommen, besteht die Notwendigkeit dann nur, weil sie in unseren Alltag quasi reinpassen müssen? Dann dachte ich mir, naja, aber wenn Sie sogar Herrn Nicodemus gefragt haben, ist das vielleicht auch etwas, was eine Struktur gibt. Also ich kenne das selber, wir haben das letzte Mal drüber schon gesprochen, ich habe selber 2 kleine Jungs und man merkt schon bei Kindern, dass gewisse Strukturen auch Halt geben können und Menschen dann eine gewisse Sicherheit. Also hat das vielleicht wirklich sogar einen medizinischen Impact, diesen Menschen dieses Zeitgefühl irgendwo zurückzugeben, ja nur in einem Fall, aber quasi überhaupt zu geben, da eben dann wie so ein Verankerungspunkt ist Also die provokante Frage ziehe ich quasi schon automatisch wieder zurück.
Ja, das ist ein guter Ansatz von Ihnen. Das hatte ich nämlich auch überlegt. Zwingen wir nicht diesen Menschen unser Zeitkonzept auf? Sind die nicht viel glücklicher, ohne dass sie jetzt von Zeitdruck gequält werden? Aber es ist ja nicht so. Sie wollen ja teilhaben. Sie wollen ja wissen, was kommt als nächstes. Und das ist, glaube ich, schon eine Hilfe für die Menschen, teilhaben zu können. Wir wollen ihnen nicht irgendwie eine Zeitstruktur aufzwingen, sondern ihnen einfach helfen, an den Strukturen teilzuhaben, die sie nicht ohne weiteres verstehen können.
Ja, Herr Schickers.
Was ich da auch über das letzte Jahr noch gelernt habe und was bei mir sehr resoniert hat und hängen geblieben ist, ist, Zeit brauchen wir ja eigentlich erst, sobald wir mit anderen Menschen interagieren. Weil wenn ich einfach für mich meinen Tag lebe, bestreite und keine Termine beispielsweise mit anderen Menschen habe, kann ich mir, wenn ich zeitlich orientiert bin in gewisser Weise, meinen Tag ja selber frei einteilen und in den Tag auch leben und habe da kein Problem mit. Aber sobald man eben irgendwo mit anderen Menschen interagiert, sich beispielsweise verabredet oder eben in irgendeiner Form, beispielsweise wie Menschen, die in Einrichtungen leben, natürlich irgendwo auch von anderen Menschen abhängig ist, die eben da das Betreuungspersonal sind in dem Fall, dann braucht man eben Zeit als Kommunikationsbrücke, um überhaupt eine Basis zu haben und sich auszutauschen, nämlich wann gibt es überhaupt Essen. Und das heißt, für mich ist auch eine gewisse Notwendigkeit gegeben, irgendwie den Menschen eine Möglichkeit an die Hand zu geben, dass sie sich zeitlich orientieren können und in der Zeit normal bewegen können und über Zeit in gewisser Weise sprechen können, damit sie eben überhaupt mit anderen Menschen interagieren können in manchen Situationen, weil da Zeit eben einfach auch eine Voraussetzung für sein kann.
Ja, ich habe auch gerade gedacht, auf das Beispiel bezogen, da sprechen wir wahrscheinlich schnell auch von der sozialen Isolation und umgekehrt könnte man dann auch wieder provokant sagen, schließen wir die Leute nicht von der Gesellschaft quasi dann schon aktiv aus, weil wir sie nicht an diesem Zeitkonzept teilhaben lassen, weil wir quasi sagen, ach, sie sind glücklich, sie vermissen es nicht, aber das ist ja eine Fremdbestimmung. Also das ist dann eine Annahme von uns. Wie können wir es wissen, wenn wir es erst gar nicht ihnen eröffnen? Aber Herr Nikodemus hat sich auch gemeldet.
Genau, also ich würde vielleicht noch kurz meinen pädagogischen Input dazu geben, was mir einfach aufgefallen ist. Und da würde ich halt noch viel, viel weiter zurückgehen. Also das Grundbedürfnis des Menschen ist ja irgendwo eine Struktur zu haben. Fangen wir aber bei Sonnenuhren an oder bei Sanduhren. Die sind ja noch viel, viel weiter vorausgesetzt und es waren noch keine Zahlen da. Die Zahlen und dieses Konstrukt von Zeitzonen auf der Welt machen das Gefühl oder die Zeit ja erst so komplex und abstrakt. Und wenn man jetzt mal das unterbricht auf die 10%, die vielleicht unsere Zielgruppen sind in Deutschland, dann wird sich nicht die andere 90% den 10% anpassen. Und dann wird, glaube ich, auch diese Struktur verloren gehen. Das heißt, diese 10%, die müssen wir eben zu den 90% dazu holen, was wir auch als Inklusion ja hoffentlich irgendwann flächendeckend erleben. Und ja, da sind, glaube ich, eben Strukturierungshilfen als Brücke hin zur Inklusion einfach relevant. Weil, wie gesagt, diese 10% zeitlich desorientierter Menschen, die begeben sich ja auch oft in Abhängigkeitsverhältnisse. Sei es jetzt mal durch den professionellen Kontext in System, in Kitas, in Tagesbetreuungseinrichtungen und sie leben ja auch in einer Abhängigkeit dort, weil sie sind eben von dem Betreuungspersonal oder PädagogInnen abhängig. Und das macht es dann durchaus schwierig, wenn man eben keine Strukturierungshilfen hat, die Menschen auch dann dort in diesem System ja zu integrieren und eben diese Ausgrenzung oder die Defizite eben halt einfach auf Seite schieben zu können. Deswegen ist es, glaube ich, schon unabdingbar, dass es Strukturierungshilfen gibt und eben, dass Menschen auch nach Struktur leben, weil einfach, das sehe ich auch bei meinem Sohn, der jetzt 2,5 ist, der wird dann schwammig, wenn es unstrukturiert ist, also wenn er keinen klaren Rahmen hat und eben zeitdefinierten Rahmen. Und das ist, glaube ich, einfach enorm wichtig, das so aus der pädagogischen Sicht meiner Arbeit und eben gerade auch als Familienvater wollte ich meine Perspektive darlegen, was Zeit, wie wichtig zeitliche Orientierung eben ist für einen selbst.
Ja. Ich frage mich auch tatsächlich, man hört es ja immer wieder, gerade jetzt für Ihren Anwendungsbereich in der Demenz, dass es teilweise ja dann auch Übungsaufgaben gibt, dass es Prozesse gibt, die eine fortschreitende Demenz auch drosseln können. Deshalb, das wird wahrscheinlich super spannend in Ihrer vielleicht zustande kommenden Studie zu schauen, kann Neurotime da einen Einfluss haben, eine fortschreitende Demenz zumindest zu verzögern, weil eben diese zeitliche Desorientierung nicht so früh und so schnell einsetzt, weil da einfach eine Unterstützungshilfe ist. Also stelle ich mir super spannend vor. Wir werden es sehen. Wir sprechen uns einfach in 2 Jahren wieder. Dann erzählen Sie mir mehr dazu. Aber mir ist auch noch eine andere Frage gekommen. Verbinde ich jetzt gerade mit einem privaten Kontext. Wir hatten es in unserem kleinen, netten Vorgeplänkel vor der Aufzeichnung, um unsere ZuhörerInnen hier mal mitzunehmen. Ich war in den letzten Wochen bei einem inklusiven Bandcamp zu Gast. Und da frage ich mich, wenn wir über Zeit sprechen, klar haben wir so den Tag und die Events, aber wenn ich Musik höre oder Musik mache oder auch noch auf anderen Ebenen, gibt es ja auch Zeit. Rhythmusgefühl hat irgendwo ja auch was mit einem Zeitempfinden zu tun. Das ist jetzt wahrscheinlich noch, vielleicht denke ich auch, es ist noch abstrakt und es ist es gar nicht. Aber ich frage mich, wenn wir jetzt wieder zurück zur Zukunft kommen, ob das vielleicht auch ein Anwendungsbereich wäre oder ein Unterstützungstool, dass man sagt, auch Musik machen kann durch Neurotime einfach unterstützt werden. Also ich kenne das noch, ich habe lange klassische Musik gemacht, dann hat man so einen Taktvorgeber und der zählt quasi für einen und gibt einem eine Unterstützung, weil selbst Leuten mit einem zeitlichen Vorstellungsvermögen das teilweise dann doch auch herausfordernd ist. Da werden einfach mehrere Dinge gleichzeitig im Gehirn angestoßen und dann braucht man halt eben nochmal einen Takt. Aber das finde ich gerade einfach interessant, weil es bei mir gerade so nah ist.
Das wäre toll, wenn es gelingt, eine fortschreitende Demenz zumindest ein bisschen abzufedern, ja. Das wissen wir doch nicht. Das ist echt zu früh. Da müssen wir auch wirklich eine ordentliche Studie mit wissenschaftlich geschultem Personal auch durchführen. Das ist sicherlich der zweite Schritt, den wir gehen. Ja, dass wir diese Dinge natürlich auch verifizieren lassen, ja, und validieren lassen. Aber das geht eben nur in der Zusammenarbeit mit Fachleuten aus genau diesen Bereichen. Und das ist aber auch unser Anliegen. Wir sind ja sehr eng in Kontakt mit allen wissenschaftlich führenden Stellen hier in Deutschland, die sich mit genau diesen Themen beschäftigen.
Was da auf jeden Fall auch wichtig wäre, also ich kenne es aus meinem familiären Umfeld im Bereich Demenz Alzheimer mit 3 von 4 Großeltern, die mehr oder minder schwer da betroffen waren, eben, wie gesagt, das sagte Dirk Müller-Remus gerade schon, was da an verzögernder Wirkung stattfindet, muss man verifizieren und untersuchen lassen. Aber ich weiß auf jeden Fall aus meiner Erfahrung schon, dass gewisse Abhängigkeiten auf jeden Fall reduziert werden können, speziell in den Anfangsphasen, dass eben nicht mehr für alles nachgefragt oder Hilfe gesucht werden muss, sondern dass man sich damit auch selber schon ein kleines Stück weit orientieren kann. Und um vielleicht mal so ein bisschen uns in die Karten gucken zu lassen, warum wir da eben so rangehen, ist der Punkt, dass wir sagen, wir haben jetzt, oder wir sind, stehen kurz vor dem Punkt, dass wir eine Version der Software haben, die schon vielen Menschen helfen kann, speziell eben im Bereich Autismus, Autismustherapie. Und deshalb sagen wir, damit gehen wir jetzt raus und gehen auf die Menschen zu. Und sobald es uns zeitlich, finanziell und auch von der Software her eben möglich ist, evaluieren wir das Ganze professionell und gehen dann den angekündigten nächsten Schritt.
Es gibt noch einen weiteren ganz spannenden Aspekt, gerade bei Demenz Alzheimer. Das wusste ich auch bis vor kurzem gar nicht, dass diese Menschen auch viel über auditive Wahrnehmung aktiviert werden können. Also in die Uhr kann man beispielsweise auch eine Musikdatei einbinden. Zum Beispiel die ehemaligen Lieblingslieder oder ein Video. Man kann auch ein Video einhängen, dass man sagt, hier, guck mal, das ist du mit deinem Sohn, als ihr spazieren gegangen seid, ähnliches oder beim Geburtstagsfeier. Das sind natürlich tolle Sachen, die in dieser Uhr noch als Add-on drinstecken. Und gerade in der Gruppe Demenz Alzheimer kann man über das Auditive sehr viel bewirken. Also deswegen denke ich mal, man kann das Ganze auch durchaus mehrdimensional sehen. Ja, also nicht nur über das Zeitthema, sondern auch durch das, was man in die einzelnen Zeitscheiben reinlegt.
Ich würde auch noch kurz was anfügen. Und zwar bin ich immer ein Freund von Thesen. Und Demenz ist wirklich was für mich komplett fachfremd war und immer noch auch ist, weil es, wie gesagt, ich bin im Autismusbereich, habe ich mir eine Tiefe angeeignet. Aber ich habe gehört, dass mit einer der ersten Kriterien, um festzustellen, ob man vielleicht Demenz hat, ist die Frage, malen Sie mir mal eine Uhr auf. Und dann kommen oft Zeichnungen zustande, die keine Uhr mehr sind. Wenn wir das jetzt als Symptom betrachten würden, das ist die These, wir betrachten das Symptom eben, ich kann keine Uhr mehr lesen. Aber was ist, wenn es jetzt eine andere Uhr gibt, die gänzlich anders funktioniert und vielleicht die Komplexität einfach runterbricht? Ob dann dieser Prozess, das Symptom eben viel später auftreten könnte, weil man ja was Alternatives an die Hand bekommt. Das ist zum Beispiel was mich super interessieren würde, um herauszufinden, wie das funktioniert. Weil das so hat sich das bei mir dann eben im Kopf ergeben, dass ich gedacht habe, okay, ich kann keine klassische Uhr mehr lesen. Das verschwimmt, dieses Konstrukt Uhr verschwimmt und es ist einfach zu abstrakt anscheinend in dem Moment. Aber was ist, wenn es was geben würde, was eben nicht so abstrakt ist? Ob dann das Symptom theoretisch für eine zeitliche Orientierung oder die zeitliche Desorientierung, das Symptom der zeitlichen Desorientierung dann in dem Sinn vielleicht verzögert auftreten kann, weil es überbrückt werden kann. Das ist die Frage, die sich, glaube ich, dann auch von uns jeder stellt, die wir aber nicht begründen können, weil es einfach nur ein Input ist aus der quasi Demenzforschung, wie das dann zu uns getragen wurde. Aber das ist durchaus was, was spannend ist, aber natürlich halt auch einfach eine Menge Geld kostet. Und wie der Jan schon gesagt hat, der Fokus liegt einfach auf der Autismus-Community und wird sich dann vielleicht auch später dann natürlich mit voranschreitendem Wachstum auch erweitern. Oder wer weiß, vielleicht gibt es ja durch den Podcast hier auch Kontakte oder Netzwerke, die auf uns zukommen. Da würde ich den Dirk auch nochmal kurz korrigieren. Wir sind wahrscheinlich nicht mit allen in Kontakt, aber mit vielen interessanten Netzwerken. Wenn sich da durchaus was durch den Podcast ergeben kann, sind wir natürlich sehr, sehr offen.
Ja, was ich aber total, also vielleicht auch hier für alle ZuhörerInnen, die sich da nicht so im Start-up-Bereich auskennen, das, was Sie da ja beschreiben, ist ja aus einer unternehmerischen Sicht zu verstehen. Also natürlich gibt es diese Anwendungsbereiche und natürlich würden Sie am allerliebsten gerne sofort alle Anwendungsbereiche irgendwie angehen. Aber aus einer unternehmerischen Sicht macht es erstmal Sinn, sich zu etablieren, sich zu sichern, sich daraus auch zu stärken, einen Anwendungsbereich klar definiert zu haben, um davon aufbauend die nächsten anzugehen. Also das heißt, wenn jetzt vielleicht da Leute sich fragen, warum denn jetzt so explizit Autismus und Demenz, das klingt doch auch so spannend, das muss man vielleicht einfach an der Stelle mit berücksichtigen. Und auf der anderen Seite aus unternehmerischer Sicht, wie großartig, dass dann da noch so viele Optionen sind. Also wie viele haben ein Produkt und müssen sich dann überlegen, oh, und jetzt, irgendwie müssen wir jetzt noch mal was draus machen. Und in Ihrem Fall ist es so, dass Sie sagen, okay, wir haben jetzt diesen Anwendungsbereich, den gehen wir jetzt an und es gibt aber auch noch andere Möglichkeiten. Das heißt, in absehbarer Zeit erstmal eine positive Perspektive, wie ich finde, und ja auch eine total energiegebende Perspektive für Sie, selbst wenn es dann an der einen oder anderen Stelle im Startup ja immer eine Herausforderung ist, wie man erstmal diese Liquiditätsphase, bis dann das Ganze rollt, irgendwie überwunden ist. Also das, wenn ich Ihnen zuhöre, denke ich mir immer, oh, ich bin richtig gespannt, was da so noch kommt, Herr Schepers.
Gibt da auch den gefürchteten oder berühmten Begriff in dem Kontext der eierlegenden Wollmilchsau, das, wo jedes Startup oder jeder oder jede, die irgendwie mal eine Idee in dem Bereich hat, Gefahr läuft, sich dahin zu bewegen, weil man dann merkt, oh, da können wir ja auch noch das mit abbilden und das nehmen wir auch noch auf, dann können wir da helfen. Und Frau Schlauer, wie Sie gerade sagten, da muss man sich dann auch selber einfangen oder extern ein bisschen eingefangen werden. Und das haben wir eben auch über dieses Acceleratoren- und Inkubatoren-Umfeld, über die Netzwerke, über die Beratung da gelernt, dass eben man sonst Gefahr läuft, speziell wenn man keine riesigen Investoren und Finanzmittel im Rücken hat, sich zu verlieren und dann am Ende vielleicht für gar keine richtige Lösung zu haben, weil man zu sehr versucht, auf allen Hochzeiten gleichzeitig zu tanzen. Und genau, daher rührt das eben.
Ja, ich will noch mal in einen anderen Anwendungsbereich gehen. Mir ist noch eine kritische Frage gekommen. Und zwar habe ich mir jetzt vorgestellt, wenn wir jetzt im Bereich 4 bis 8 Jahre mit Neurotime arbeiten, das heißt auch im Grundschulalter. Wie stellen Sie sich das vor? Stellen Sie sich quasi vor, dass das Urerlernen parallel läuft oder im Anschluss? Heutzutage lernt man ja die Uhr häufig eben im Grundschulsetting, im Idealfall unterstützt von zu Hause oder angestoßen von zu Hause und dann nur noch von der Schule unterstützt. Aber da stelle ich mir auf jeden Fall eine Herausforderung in einer Umsetzung in der Breite vor. Und ich frage mich auch, ob das schwieriger für das Kind dann ist. Herr Nicodemus, haben Sie da Erfahrungswerte schon?
Ich habe auch mal 2 Jahre als Schulbegleitung gearbeitet. Mhm. Habe da einen autistischen Jungen begleitet. Und der hat immer an seinem Platz quasi seine Strukturierungshilfen gehabt. Also er war Teil der Klassengemeinschaft. Die meisten der Klassengemeinschaft gucken dann eben auf den Stundenplan, der meistens linear und starr ist. Also der ist ja gar nicht in Bewegung. Das heißt, den Kindern fehlt ja auch erstmal überhaupt die Dimension, wie der Dirk das vorher auch gesagt hat, wie lange ist überhaupt eine Unterrichtseinheit in Relation zur Pause. Und eben das können wir durchaus mit unserer App umsetzen, dass wir den Stundenplan in Bewegung setzen. Also dass zum Beispiel eine Lehrkraft sagt, wir haben jetzt in der ersten Stunde Mathe. Diese Mathestunde geht 45 Minuten, ist aber gesplittet in einen Test und nach dem Test eben ganz normal Matheunterricht. Das heißt, die Lehrerin kann das eben einstellen, dass ihr Stundenplan quasi dem entspricht, was sie über den Tag machen will. Und die Kinder erhalten dadurch ja quasi eine Orientierung. Wie lange ist was noch? Die sehen ja, wann ist der Zeiger kurz vor dem Ende, wann habe ich Pause. wäre für mich neu, dass das in der ersten Klasse von einem Kind verstanden wird, wenn da eine Uhr hängt, dass sich an der Uhr orientiert. Das heißt, wir schaffen quasi eine Vorstufe. Deswegen dreht sich ja auch der Zeiger von rechts nach links, wie bei einer Uhr. Da drehen sich die Zeiger ja auch von rechts nach links. Das Ziffernblatt ist rund. Das heißt, wir versuchen ja schon auch irgendwo Assoziationen bei den Kindern dann zu erzeugen, die dann an eine Regel oder eine analoge Uhr anknüpfen. Das heißt, unser System soll natürlich nicht durchgängig bis zum 16. Lebensjahr von den Kindern benutzt werden, sondern es ist quasi in dem Sinn wie eine Überbrückung. Ob das jetzt für alle Kinder in der Klasse relevant ist oder eben für dieses eine autistische Kind in der Klasse, was heute fast in jeder Grundschule anzutreffen ist. Oder ADHS ist eben genauso, dass das ähnliche Symptomatiken, ähnliche Symptome wie bei dem autistischen Kind aufkommen, die dann eben halt auch auf solche Überbrückungen angewiesen sind, um eben halt die Sicherheit zu haben, wie lange geht überhaupt noch was? Aber wie lange habe ich noch zu tun? Was kommt als nächstes?
Ja, und Herr Schepers hat es ja vorhin auch schon angesprochen, ob das jetzt eventuell im Unternehmenskontext für Meetings oder wie auch immer. Also dann kann man ja durchaus sagen, als Unterstützungstool kann dann eine Einrichtung wie die Schule oder die Kinder, die das einfach auch kennen, kann ja dann individuell schauen, wo, an welchen Stellen macht es vielleicht Sinn. Ja, doch, absolut.
Ich glaube auch, also wenn man in der Schule zwei Uhren hätte, eine Uhr von uns und eine analoge Uhr, die Kinder, die das irgendwann verstehen lernen, eine analoge Uhr zu lesen, die würden sich auch an der Uhr orientieren. Das ist ja wie ein Instrument, was sie spielen lernen. In dem Sinne sind wir vielleicht nochmal beim Musikalischen, was wir eben, glaube ich, nicht aufgegriffen haben. dass die Kinder sich dann selbst entscheiden können, an was orientiere ich mich oder was kann ich lesen und was verstehe ich. Also wir schaffen ja eine Alternative, die dann individuell von den Einrichtungsfeldern, glaube ich, dann halt auch oder von den Institutionen dann eingesetzt werden kann. Mhm. Wir wollen ja gar nicht das flächendeckend, das ist ja Quatsch. Also wir wollen ja wirklich nur eben, selbst wenn das eine Kind, was Autist ist in der Klasse, davon profitiert, dann sind wir ein Stück weit näher an Inklusion. Weil das Kind eben dann kein Hilfsmittel mehr auf seinem Tisch hat, was eben von anderen vielleicht gesehen wird, sondern das ist dann unauffälliger. Und das ist eben was mir vielleicht auch einen Mehrwert gibt als Pädagoge, zu sagen, hey, das Kind hat jetzt nicht zwei, drei Dinge auf seinem Tisch und die anderen haben das nicht. Und das Kind spürt, dass es anders ist, weil der ganze Tisch voll mit Piktogrammen oder da ein Hilfsmittel ist. Nein, wir platzieren eben eine Uhr zentral. Das Kind kann sich orientieren, andere Kinder können sich auch orientieren, müssen es aber nicht, wenn sie es nicht brauchen in dem Sinn. Und das finde ich ein ganz schöner Aspekt, glaube ich.
Ja, absolut. Wir kommen so ein bisschen ans Ende unserer Podcast-Folge. Ich habe vorhin Herrn Schepers nach der Zukunft gefragt. So ein wiederkehrendes Element hier ist zu sagen, was sind denn so Ihre drei Wünsche für Ihr Start-up oder für vielleicht auch den Anwendungsbereich, einfach für die Zukunft? Der Podcast ist leider nicht wie eine gute Fee, aber Herr Nikodemus hat es auch schon angesprochen. Ich hoffe auch immer sehr, dass ganz viele ZuhörerInnen hier dabei sind, die sich im Idealfall bei Ihnen melden, entweder mit noch viel mehr Fragen und sie wiederum auf neue Anregungen, Anstöße irgendwie Ihnen mitgeben oder eben vielleicht Ihr Team bereichern wollen oder sagen, mega, das passt, wollen wir zusammen arbeiten, zusammenkommen, wie auf welche Weise auch immer. Ich würde deshalb sagen, wir gehen die Reihe einfach rum. Herr Müller-Remus, haben Sie drei Wünsche?
Drei Wünsche, ja. Der erste Wunsch ist, dass wenn wir dann an den Start gehen, das Produkt erstmal eine gute Anerkennung findet. Ja, dass die User sagen, das ist hilfreich, das hilft unserem Kind, unserem behinderten Sohn, das kann gut sein. Der zweite Wunsch ist, dass es natürlich dann auch genügend Absatzmenge hat. Ja, also wir sind ja auch ein wirtschaftlich orientiertes Unternehmen und müssen natürlich auch darauf achten, dass wir eine bestimmte Absatzmenge auch schaffen. Das darf man nicht aus den Augen verlieren. Das ist das Zweite, also dass eben die Nachfrage genügend groß ist. Und das Dritte ist, dass wir eines Tages als ein akzeptiertes Hilfsmittel in dem Markt der sozialen Einrichtungen werden. Das wäre mein größter Wunsch, dass wir einfach ein Standardprodukt haben, was in dem Umfeld selbstverständlich genutzt wird.
Herr Schepers.
Ja, schwierig. Dirk hat gerade schon gute Wünsche genannt. Mein erster Wunsch ist einfach jetzt für die nächste Zeit weiterhin genauso viel oder noch mehr Austausch und Inputs und Feedback von allen Seiten zu bekommen. Also das ist speziell für mich extrem wertvoll. Ich bin ja als BWLer sozusagen fachfremd in unserem Zielgruppensegment und deshalb hilft mir der Austausch da immer extrem. Also mit Menschen, die irgendwo angestellt sind, mit Menschen, die Betroffenen in ihrem familiären Umfeld haben, mit Betroffenen selber natürlich, da einfach weiter nah dran zu bleiben, ist mir wichtig. Und ich denke, der andere große Wunsch, dass wir alle und alle, die wollen, so lange wie möglich Teil von Neurotime sind und dass es uns eben da gelingt, was Nachhaltiges aufzubauen, wo ich idealerweise die nächsten 20 Jahre, 30 Jahre mit der Miete von zahlen kann. Und da haben wir, glaube ich, alle auch nicht das den großen Wunsch, da Millionäre mitzuwerden, sondern eben einfach irgendwo ein gesundes, nachhaltiges Unternehmen aufzubauen und wie Dirk sagt, in dem Bereich akzeptiert und im besten Fall zum Standard zu werden.
Henny Podemos.
Das Erste, was mir auch in den Sinn gekommen wäre, ist eben, dass wir auf jeden Fall als Team das weiter verkörpern, was wir bis jetzt schon sind, eben sehr divers in unserer Persönlichkeitsstruktur, was, glaube ich, auch ein riesen Mehrwert für ein Startup ist, weil wir einfach super unterschiedliche Perspektiven haben und super viele Ressourcen bündeln können, die natürlich jetzt bei einer sehr homogenen Gruppe jetzt nicht vielleicht so einen schönen Flow erzeugen würden. Dass wir das eben uns weiter auf dem Schirm haben und das gekoppelt mit einer Art Inklusionsbetrieb, dass wir halt vielleicht auch offen sind für Menschen aus dem Autismus-Spektrum oder eben halt mit ADHS, dass man halt sich den Stärken dieser Menschen bewusst wird. Ich meine, das hat Dirk ja eben mit seinen Gründungen ja auch bewiesen, dass die Menschen Potenziale haben, wenn der Rahmen dementsprechend auf die Menschen zugeschnitten wird und nicht wie leider oft der Fehler, sich die Menschen dem Rahmen dann anpassen müssen, weil das funktioniert nicht und dadurch wird man keine Innovation bekommen. Das wären so zwei Wünsche, also als Inklusionsbetrieb oder Inklusionsunternehmen aktiv zu sein, dass wir weiterhin uns dem Ideal treu bleiben, halt auch Persönlichkeitsstrukturen zu schaffen, indem wir halt auch vielleicht sehr interessante Menschen einstellen, die vielleicht auch nicht unbedingt den akademischen Abschluss haben, um die Aufgabe zu erfüllen. Das sind zwei Wünsche. Und der dritte Wunsch, dass wir eben halt auch ein Stück weit Bewusstseinsbildung als Sozialunternehmen betreiben können und eben auf Defizite von eben Kindern eingehen können, weil das sind die Personen, die einen besonderen Schutz brauchen und eben Menschen, die ihre Stimme auch für sie einsetzen. Und wenn wir eben eine Plattform bekommen, dass wir uns das halt auch immer zu Nutzen machen, dann halt auch auf vielleicht Missstände auch konstruktiv hinzuweisen und dass man eben Barrieren abbaut mit der Zeit.
Wie schön. Ich mag meine drei Wünsche immer gerne. Das sind dann häufig schöne Abschlussworte. Ich danke Ihnen herzlich, dass Sie hier zu Gast waren. Und ich rufe nochmal hier an dieser Stelle auf, also alle, die irgendwie noch Fragen, Anregungen oder in irgendeiner Form Interesse haben, die Kontaktdaten von unseren Gästen finden Sie in den Shownotes. Ansonsten gilt natürlich wie immer, wenn ihr Anmerkungen habt, Fragen an die DGBMT oder den VDE, natürlich freuen wir uns da immer sehr drauf. Und ich freue mich auf unsere Doppelfolge in 2 Wochen. Da werden wir uns mit der Rettungsmedizin beschäftigen. Und ja, verabschiede Sie. Vielen lieben Dank. Bis dann. Tschüss.
Danke.
Ciao, ciao.
Tschüss. Danke.